Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid. Seid mal ehrlich. Eine Frau sitzt vor euch, knallrote Haare, knallrote Lippen, auffälliges Tattoo auf dem linken Unterarm und statt auf einem Stuhl sitzt sie in einem Rollstuhl. Wie lautet eure erste Frage? Erfahrungsgemäß bei den meisten wahrscheinlich so.
Hattest du einen Unfall? Das sind so diese typischen Einstiegsfragen, meistens ohne dass überhaupt Hallo gesagt wird vorher.
Na, ertappt? Die Frau mit den roten Haaren heißt Luisa und sie wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wieso sie dieser Zwang zum Oversharing, dieses jetzt sag schon, was mit dir los ist, wieso sie das fast immer nervt und wann ausnahmsweise mal nicht. Die Psychologin Denise Ginsburg wird uns erklären, woher dieses Verlangen kommt, viel von anderen wissen zu wollen und vor allem auch, woher dieses Verlangen von manchen Menschen kommt, viel von sich preiszugeben. Weil das macht Luisa, die Frau aus dem Rollstuhl, nämlich auch. Sie gibt bei Instagram einen ziemlich detaillierten Einblick in ihr Leben. Los geht's aber mit zwei Freunden, Nada und Hanifi aus München. Die sind seit 15 Jahren beste Freunde, haben immer viel gequatscht und irgendwann haben sie gesagt, komm, das könnte vielleicht auch für andere interessant sein, lass mal einen Podcast draus machen. Kopfsache heißt der und wo da ihre Grenzen bei den Geschichten sind, das können sie uns jetzt erzählen. Hi.
Hi Dominik.
Hi Dominik, servus.
Wer von euch beiden spricht denn eher mal private Details aus? Also wer hat da eher so die Neigung dazu?
Das bin dann wohl eher ich. Ich würde schon sagen, dass von uns beiden ich eher, wenn man das überhaupt so sagen kann, relativ dazu ich eher mehr zum Oversharing neige.
Also Nada in dem Fall.
Genau.
Definitiv, ja.
Muss man vielleicht dazu sagen, weil immer ein bisschen schwierig, ne, mit den Stimmen. Warum ist das bei dir so, Nada?
Grundsätzlich ist es so, dass ich das bewusst mache. Also was ich auch ganz wichtig finde, es ist nicht so, dass ich Sachen ausplaudere und mir gar nicht darüber bewusst bin, was da im Internet landet, sondern ich habe für mich einfach die Entscheidung getroffen, was für mich okay ist und was für mich nicht okay ist. Da muss jeder für sich eine Grenze ziehen. Und die Grenze ist bei mir etwas breiter als bei Hanifi. Aber wichtig finde ich, dass man sich das bewusst macht.
Mhm. Zu den Grenzen kommen wir gleich noch. Hanifi, hast du da keinen Bock drauf, beziehungsweise warum sind deine Grenzen anders als die von Nada?
Ich glaube generell, weil wir einfach vielleicht als Person erstmal anders gestrickt sind. Das fällt uns auch immer mehr auf, wenn wir im Podcast drüber quatschen, wie man selber aufgewachsen ist, was für Eindrücke man mitgenommen hat, vielleicht was für Hintergründe man mitbringt, auch kulturell vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da eher so ein bisschen in sich geschlossen, ein bisschen vielleicht introvertierter, was das betrifft. Und ich möchte im Vergleich vielleicht weniger teilen als jetzt andere, sage ich mal. Oder in dem Fall Nada.
Jetzt macht ihr aber beide diesen Podcast Kopfsache, wo ihr jetzt nicht ständig irgendwelche Intimitäten rausballert, aber das ist ja ein Gespräch unter Freunden. Ich meine, ich käme jetzt nicht auf die Idee, ein Mikro hinzustellen zwischen mir und meinen Freunden. Aber warum macht ihr das?
Wir haben schon immer sehr viel und sehr oft telefoniert und haben uns dabei eigentlich auch immer kaputt gelacht. Und daher kam das eigentlich, dass wir zuerst wirklich zumindest für uns unterhaltsame Gespräche geführt haben und dann haben wir uns gedacht, ja, warum nicht aufnehmen? Vielleicht finden es andere auch lustig, wir finden uns lustig. Und im zweiten Schritt haben wir dann gedacht,
auf jeden Fall gesundes Selbstbewusstsein.
Ja, wir haben dann gemerkt, dass das alleine aber auch nicht ausreicht und dann haben wir einfach uns Gedanken darüber gemacht, was für Themen uns denn wirklich beschäftigen und was auch andere in unserem Alter Mitte, Ende 20 beschäftigen können. Und so hat sich das Ganze in die Richtung entwickelt, in der es sich gerade befindet.
Also es ist, das muss man an der Stelle vielleicht nochmal kurz erklären, es ist schon das, was man gemeinhin so vielleicht als ein bisschen Laber-Podcast nennen würde, weil ihr einfach miteinander sprecht oder wie man in München, wo ihr herkommt, sagt, wir labern halt auch mal ein bisschen, richtig?
Definitiv.
Aber es ist nicht so dieses, wir labern jetzt drauf hin, sondern ihr habt immer schon ein Thema, zum Beispiel in der einen Folge, von der wir gerade gehört haben, da ging es unter anderem um Superpower, die ihr euch gerne wünscht und Hanifi, du hattest gesagt, du würdest gerne handwerkern können, weil du kannst es nicht, aber deine Schwester kann es schon.
Absolut.
Sagt ihr euch vorher ungefähr, was ihr euch erzählen wollt, damit ihr auch wisst, wo eine Grenze ist, damit man den anderen vielleicht nicht irgendwie aufs Glatteis führt?
Nein, das machen wir nicht. Also wir bereiten die Themen separat voneinander vor, haben natürlich einen Oberbegriff vorher definiert, aber was dann passiert, das weiß das jeweilige Gegenüber nicht. Und klar ist es da schon mal vorgekommen, dass insbesondere Themen, über die ich geredet habe, für Hanifi zu privat waren.
Wo wurdest du rot und Nada hat gesagt, ich lege noch eine Schippe drauf?
Ja, also zum Beispiel, wenn es halt so Richtung Frauen geht, da ist der Nada zum Beispiel offener. Also gerade im Podcast ja auch so ein Medium, wo ja auch jeder zuhören kann, auch Leute in deinem Freundeskreis oder Umkreis, sage ich mal. Und Das sind halt so Dinge, die ich halt nicht gern in der Öffentlichkeit spreche, sondern halt in meinem engeren Kreis mit einzelnen vereinzelten Personen, sage ich mal. Und das Thema hat für mich persönlich nichts im Podcast zu suchen. Aber das ist auch so ein Ding, ein Entwicklungsprozess irgendwie. Wir haben heute sogar vorhin darüber geredet, dass man sich auch mehr trauen sollte, vielleicht in Anführungszeichen, oder sich auch mehr traut, je mehr man auch miteinander spricht, auch mehr zu teilen. Also es ist interessant zu beobachten unsererseits, wie wir uns auch beide dahingehend entwickeln.
Ja, das kann ich auch von der Radiowelt bestätigen. Also und auch Rückmeldung der Hörerinnen und Hörer, egal ob jetzt Podcast, Radio, ist ja am Ende da dasselbe. Aber dass es, je intimer man wird oder je offener, vielleicht sagen wir es mal so, je offener man auch mit gewissen Gefühlen und auch Unzulänglichkeiten umgeht, desto, ich hasse das Wort, aber desto authentischer ist es am Ende und desto mehr nehmen die Leute einem das vielleicht auch ab. Finde ich.
Definitiv.
Aber wie sind denn die Rückmeldungen, wenn gerade, Hanifi, wenn du sagst, das hören ja auch meine Freunde oder vielleicht auch meine Familie, sagen die dann auch mal so, ey Leute, geht's noch? Also ich meine, dass man erzählt, dass man eine Superpower Handwerkern haben könnte, ist ja noch okay, aber ich will jetzt nicht wissen, mit wem ihr da gedatet habt oder vielleicht geknutscht oder mehr habt.
Ja, dadurch, dass wir eben nicht so in die Tiefe eingetaucht sind, was jetzt mit Knutschen und, sag ich mal, rummachen. Ja,
du nicht.
Ich nicht, aber also Rückmeldungen gab es schon, die ein oder anderen. Also am Anfang hatten wir mehr Rückmeldungen, da haben sich die Leute schon auch mehr Gedanken drüber gemacht. Dann später eigentlich eher weniger, aber durchweg eigentlich positiv, wenn wir dann so Sachen teilen, gerade bei so privaten Sachen, können die Leute dann auch mehr Bezug dazu nehmen und auch emotional mehr Bezug dazu nehmen. Also kommt schon besser an als das andere, also wenn man nur oberflächlich drüber redet.
Na, da gab es schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, oh, jetzt bin ich vielleicht ein Stückchen zu weit gegangen, hätte ich nicht erzählen sollen, aber egal, wir lassen es drin im Podcast.
Ja, definitiv. Also es gibt schon Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, das hätte ich jetzt vielleicht rückblickend nicht erzählen sollen, aber ich hatte bis jetzt keine negativen Konsequenzen in dem Sinne. Ich hatte eher den Fall, dass ich Sachen, die ich total als unkritisch eingestuft hatte, dann da die Rückmeldung bekommen habe, ja, du Arschloch, warum erzählst du sowas?
Magst du es mit uns teilen, was das war?
Ja, das war eigentlich was total Banales. Es war, als ich mich mit meiner Ex-Freundin getrennt hatte und wir hatten, glaube ich, über den Januar, über den Jahresstart gesprochen. Dann habe ich mich gefragt, ja, ist denn irgendwas Besonderes passiert? Und ich hatte nur gemeint so, ja, nee, der Januar war komplett unspektakulär, ist nichts passiert. Da kam eben die Rückmeldung, ja, wie kannst du nur sagen, dass es so unspektakulär war? Das war doch sowas Großes, dass wir uns getrennt haben, also sowas. Okay. Das war aber für mich ein Punkt, den ich als privat eingestuft hatte und den ich eben nicht teilen wollte. Und deswegen habe ich das auch an der Stelle nicht mit den Hörern geteilt. Genau, mache ich aber jetzt in der Radioshow.
Ah ja, zuerst gehört bei Deutschlandfunk Nova in ab 21. Ihr setzt euch in einer Podcast-Folge ja auch damit auseinander, wie wir als Gesellschaft mit unseren privaten Informationen umgehen. Stichwort Social Media. Habt ihr das Gefühl, dass wir in Anführungsstrichen dazu transparent sind? Oder ist euch das zu viel?
Das war sogar einer der, sag ich mal, Anstoßpunkte, warum wir überhaupt eine Folge dann drüber gemacht haben. Weil wir uns gesagt haben, so, es ist verrückt, was die Leute Intimes von sich teilen, von sich geben. Nehmen wir jetzt mal Fotos. Instagram ist ja so ein Fotomedium. Was für Fotos da rumkursieren, dass man sich denkt, wie selbstbewusst sind die Leute eigentlich, dass sie das auch so ohne zu überlegen preisgeben können.
Ich glaube, was das Problem ist, ist, dass das Bewusstsein darüber, mit wie vielen Leuten das tatsächlich geteilt wird, nicht vorhanden ist beim Großteil der Bevölkerung. Und dass das vielleicht einfach mal von Grund auf beigebracht werden muss. Also vom Kindesalter, ich meine, die Generation, ich meine, wir sind ja auch mit Social Media mehr oder weniger aufgewachsen, aber gerade bei den noch Jüngeren und vor allem auch bei den Älteren, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind und das noch lernen müssen, dass das Bewusstsein da geschaffen wird. Und da das nicht da ist, glaube ich, dass diese Tendenz zum Oversharing ohne Reflexion herrscht.
Ja, aber Stichwort Eltern und Großeltern, die ballern da ja auch ganz gerne mal raus, wenn sie,
definitiv.
Vor allem wenn sie auf Reisen sind, kriegt man von jeder Kugel Eis ein Foto zugeschickt. Das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, ne? Dass es so Leute gibt, die einem zu viel erzählen. TMI, too much information, ist ja auch schon lange in der Welt als Phrase irgendwie so. Also was ist eurer Meinung dann nach das Neue und die neue Qualität dieses Oversharings?
Dass jeder eine Plattform hat, ist ein großer Punkt, finde ich. Die Plattform, das mit potenziell Tausenden oder Hunderttausenden Leuten zu teilen, die war damals noch nicht gegeben. Wohingegen heute jeder, der irgendwie ein Händchen für Social Media, für Marketing und für Fleiß hat, sich eben so ein Publikum erarbeiten kann. Das ist der große Unterschied, meiner Meinung nach. Oder wie siehst du das, Hanifi?
Nee, definitiv. Plattform ist auf jeden Fall ein richtiges Stichwort, dass jeder halt irgendwie die Möglichkeit hat, einfach mal einen Channel zu machen und dann ist jeder einfach ein Influencer und kann halt einfach seine Meinung preisgeben und einfach seine Fotos preisgeben und einfach jedem irgendwas erzählen, was nicht immer auch belegt ist oder was nicht immer auch, sag ich mal, Substanz hat.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen kurios, dass wir mit euch über euren Podcast sprechen, wo ihr zum Teil auch Intimitäten erzählt und wir sozusagen so einen kleinen Meta-Ausflug machen über Intimitäten. Dann sagt uns doch zum Abschluss noch, was ihr wirklich nie erzählen würdet.
Familiäre Dinge, also Familienstreit, Familienvorfälle, das sind Dinge, die ich im Podcast nicht erzählen würde.
Hanifi?
Da gehe ich mit. Also Familie ist so ein Ding, das halte ich von der Öffentlichkeit raus auf jeden Fall.
Nada und Hanifi vom Podcast Kopfsache. Zwei sehr gute Freunde, kennen sich seit 15 Jahren, haben sich gedacht, das, was wir uns am Telefon erzählen, das können wir auch dem Internet erzählen. Und deswegen haben sie einen Podcast gestartet. Und beide würden über Familie und über familiäre Dinge aber nicht sprechen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Dominik.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ich jemand Neues kennenlerne, sagen wir in einer Bar, dann sieht diese Person erstmal einen weißen Mann in seinen 30ern, normal groß, mit Geheimratsecken, Bart und Brille, also der klassische Journalist sozusagen. Bei Luisa ist das anders. Da richtet sich der Blick sehr, sehr oft zuerst auf den Rollstuhl, in dem sie sitzt. Und was erst noch im Kopf ist, kommt dann oft auch über die Lippen der Menschen. Nämlich die Frage, was ist mit dir los? Warum sitzt du im Rollstuhl? Das ist ganz schön intim, finde ich. Ganz schön intim. Wenn Leute, die Luisa kaum kennt oder gar nicht kennt, wenn die sie auffordern, eine sehr intime, persönliche Geschichte zu erzählen. Wie sehr Luisa das nervt und was sie in solchen Situationen macht, darüber habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gebeten, dieses Gefühl mal zu beschreiben, wenn die Leute sie fragen, warum sie im Rollstuhl sitzt.
Ja, meistens kommt es gar nicht zu so einer Frage oder ne, wenn man sagt, darf ich mal fragen, was du hast, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Meistens ist es tatsächlich einfach nur die ganz klare Aussage MS. Und dann fragender Blick in Richtung Rollstuhl und ich weiß erstmal gar nicht, was gerade passiert oder wie ich darauf antworten soll. Ja, oder eben auch, hattest du einen Unfall? Das sind so diese typischen Einstiegsfragen, meistens ohne, dass überhaupt Hallo gesagt wird vorher.
Ja, ernsthaft? Ich meine, dass manche Leute keinen Anstand haben, das wissen ja alle, aber das ist wirklich in den meisten Fällen der Fall, dass die gar nicht Hallo sagen oder wie geht's dir oder irgendwie sowas?
Nein, es sind meistens komplett fremde Menschen. Ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern. Da war ich in einer Reha nach einer Operation und fuhr da mit meinem Rollstuhl eben durch den Flur. Und plötzlich schrie es hinter mir und ich dachte, oh Gott, da ist jetzt jemand gestürzt oder irgendwas. Und ja, ging dann wieder auf diese Person zu, die gerade so geschrien hatte. Und sie schrie weiter, Entschuldigung, Entschuldigung. Und ich bin ja auf sie zugegangen und sagte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Mhm. Und ja, die einzige Frage war dann, hatten Sie einen Unfall? Also die Person war wohl so neugierig, dass es so aus ihr herausgebrochen ist, dass es eher klang, als hätte sie gerade einen Unfall gehabt.
Ja, im Kopf.
So ungefähr.
Aber ich meine, jetzt lass doch drüber, ne? Aber ja. Was passiert da bei dir? Was geht in dir vor? Ist es Wut? Ist es Trauer über so viel menschliches Fehlverhalten? Oder was ist es?
Ja, es ist alles. Es kommt natürlich darauf an, wie es mir an dem Tag geht. Man möchte natürlich nicht darauf reduziert werden. Ich bin ja viel mehr als meine Behinderung an sich. Und ja, ich frage mich dann ganz oft, welche Erziehung diese Menschen genossen haben, dass sie so dreist auf einen zugehen und einfach keinen Filter zwischen Hirn und Mund zu haben scheinen.
Mhm. Nehmen wir mal an, die anderen haben den Tag erwischt, wo du nicht auf Attacke geschaltet hast, sondern du hast ihnen vielleicht verziehen, nenne ich es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, dass sie so dreist waren und hast ihnen eine Antwort gegeben. Was sagst du dann und wie sind die Reaktionen dann darauf?
Ja, also auch wenn sie die Antwort wahrscheinlich nicht verdient haben, sage ich dann natürlich öfter doch mal, nein, ich habe eine neurologische Erkrankung. Und dann heißt es dann meistens, ja, wie heißt sie denn? Das kenne ich doch bestimmt. Dazu muss man sagen, ich habe eine Erkrankung, wo momentan etwa 20 Menschen auf der ganzen Welt damit diagnostiziert sind. Also es ist sehr, sehr selten und sehr, sehr neu diagnostiziert. Mhm. Und dann ist das einfach, ja, also ich weiß eigentlich immer, wie diese Gespräche enden, bevor sie eigentlich richtig angefangen haben. Und die nächste Aussage ist dann meistens, aber sie sind doch noch so jung. Und dann ja. denke ich mir, gut, ach so, ja, dann kann ich ja nicht krank sein.
Kannst du es vielleicht trotzdem sagen, wie man diese Krankheit nennt?
Ja, es ist eine Form der Arthrogryposis. Das ist ein, ja, wie gesagt, sehr, sehr seltener Gendefekt. Ich bin damit geboren, logischerweise, aber ich musste 22 Jahre danach suchen. Und dementsprechend ist das Thema Diagnose natürlich sowieso schon emotional aufgeladen. Und naja, wenn dann jemand um die Ecke kommt und denkt, er ist von Hobby irgendwie Arzt und kennt natürlich bestimmt jetzt jede Erkrankung, ja, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig.
Wäre es für dich in dem Moment einfacher, wenn die dann einfach sagen, okay, kenne ich nicht, anstatt da irgendwie so den Hobby-Oberarzt raushängen zu lassen? Würde das die Situation in Anführungsstrichen entschärfen?
Naja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass gar nicht erst dazu gefragt kommt, würde. Dass fremde Menschen wirklich ohne Hallo zu sagen, ohne irgendwie vorher aus einem anderen Grund mit mir ins Gespräch zu kommen, so fragen. Ich meine, jetzt in diesem Rahmen oder wenn ich auf neue Leute treffe und mich mit ihnen unterhalte, dann ist es für mich persönlich in Ordnung, wenn man danach höflich fragt. Aber ja, so dieses aus dem Nichts, ich glaube, es ist oft einfach so diese Sensationsgeilheit. Also die wollen einfach jetzt gerade eine spannende, tragische Geschichte hören.
Mhm. Macht es da einen Unterschied, wie alt die Menschen sind? Also mit einer Bekannten von mir, die auch im Rollstuhl sitzt, die sagt zum Beispiel, dass sie bei Kindern da immer noch nachsichtiger ist als bei Erwachsenen.
Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich hauptsächlich mit älteren Menschen diese Begegnungen, weil die einfach, ich weiß nicht, vielleicht vom anderen Schlag sind, vielleicht wurden in ihrer Kindheit irgendwie Menschen mit Behinderung gar nicht so alt oder waren einfach nicht in ihrem Umfeld.
Ich weiß war nicht so, nicht. War nicht so sichtbar, glaube ich.
Genau,
einfach, ne?
Also das ist es ja heute leider immer noch nicht, aber es ist schätzungsweise bei ihnen vielleicht damals noch weniger sichtbar gewesen. Und ja, viele sind total geschockt, dass es das überhaupt geben kann und glauben das irgendwie schon fast gar nicht. Und bei Kindern muss ich auch sagen, da ja, lasse ich oft Nachsicht walten, beziehungsweise freue ich mich manchmal auch darüber, wenn sie sich überhaupt dafür interessieren, denn so wachsen sie ja einfach schon auf mit einem diverseren Umfeld und gucken dann vielleicht als Erwachsene nicht mehr so blöd. Und ja, also ich hatte erst neulich eine schöne Situation mit einem Kind, was hinter mir stand und seine Mutter so fragte, warum kann die Frau nicht laufen? Mhm. Und da sagte die Mutter einfach, du, das weiß ich auch nicht. Und das fand ich, auch wenn das so simpel klingt, einfach schön. Weil, ja, die Mutter nimmt sich nicht raus, irgendwie zu sagen, ah, die hat bestimmt einen Unfall gehabt oder die ist bestimmt krank. Die sagt einfach, ja, wissen wir nicht und können wir trotzdem damit leben.
Ja, ja. Du hast jetzt schon gesagt, diverseres Umfeld, in dem Kinder aufwachsen, es wäre schön, wenn sie das so von Anfang an mitbekämen. Du teilst ja auf deinem Insta-Kanal auch sehr offensiv, wie dein Leben aussieht. Ist da irgendein Ziel dahinter, genauso wie du jetzt Kindern die Fragen beantwortest?
Ja, also auf jeden Fall. Natürlich habe ich nicht diesen Account eröffnet, um ja meine Diagnose hauptsächlich preiszugeben. Es ging eigentlich eher erstmal um den Austausch mit anderen Menschen und ich war erstaunt, wie viele anderen Menschen es doch gibt, die in einer ähnlichen Situation sind, die jung sind, die sich ausgeschlossen fühlen, die sich falsch verstanden fühlen und ja, die mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben. Und ja, seitdem habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, zu helfen, dass da mehr, ja, mehr Verständnis vielleicht entsteht, dass einfach Vorurteile abgebaut werden. Ich möchte mich eben auch so zeigen können, wie ich bin, ohne mich irgendwie schämen zu müssen. Und da ist das Feedback auch einfach gut, weil viele, gerade junge Frauen, natürlich auch mit ihrem Selbstbild sehr hadern.
Und wenn jetzt jemand sagt, ja, Mensch, aber ich darf dich auf der Straße oder soll dich auf der Straße nicht ansprechen und fragen, und da teilst du sozusagen alles aus deinem Leben mit. Was macht da den Unterschied?
Ja, das ist, glaube ich, für Außenstehende teilweise schwierig zu erklären. Man muss natürlich sagen, ich glaube, ich teile relativ viel über meine Erkrankung, weil sie so selten ist, weil ich Awareness dafür schaffen möchte und muss und weil ich da eventuell ja dadurch vielleicht auch andere dazu ja zu ihrer Diagnose führen kann, wenn sie auf der gleichen Suche sind, wie ich es war. Ich glaube, dass es für mich auch tatsächlich ein bisschen in die Richtung Verarbeitung geht. Und ich glaube, dass es natürlich nicht nur darum geht, meine Erkrankung zu zeigen, sondern eher mein Leben damit zu zeigen und ja, vielleicht andere auch ein bisschen zu empowern, denen es ähnlich geht.
Und wo ist eine Grenze erreicht, wo du sagst, das zeige ich nicht? Also den Hund habe ich schon gesehen, deinen Mann habe ich auch gesehen. Und dass ihr gern spazieren geht, habe ich auch gesehen. Aber genau. Wo ist eine Grenze?
Ich glaube, da gehe ich sehr nach meinem Bauchgefühl. Ich glaube, es gibt Leute, die deutlich intimere Sachen zeigen als ich. Ich würde jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht zu freizügige Bilder teilen. Ich würde jetzt kein Foto irgendwie von unserem Haus machen oder ja, zu private Einblicke geben. Und überlege mir da natürlich auch gut, braucht man diese Information jetzt gerade, um meine Gefühlswelt zu verstehen oder die Geschichte zu verstehen, die ich gerade vermitteln will?
Luisa, über Oversharing-Zwang, wenn Menschen sie ansprechen darauf, dass sie im Rollstuhl sitzt und wissen wollen, warum das so ist. Sie geht aber auch offensiv an die Sache ran, hat einen Instagram-Account. Luisa Laudace heißt ihr Instagram-Handle. Wenn ihr Lust habt, schaut doch da mal rein. Und ich denke auch, dass sie sich da über Feedback freut.
Deutschlandfunk Nova.
Vor kurzem habe ich eine Bekannte getroffen, die 7 Kinder hat, die immer schon recht mitteilungsbedürftig war. Es gibt da ja auch eine Menge zu erzählen. Aber an dem Tag war es ein Highlight. Da hat sie mir ungefragt erzählt, wie Frauen bei einer Geburt einem Dammriss vorbeugen könnten. Sie hätte da einen Tipp, falls ich den mal brauchen sollte, würde ihn mir überlassen. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, konnte ich mit dem Tipp persönlich nichts anfangen, aber ich habe ihn mir mal gemerkt, war trotzdem irgendwie eine weirde Situation und ein klassischer Fall vor allem von Oversharing, wenn Menschen zu viel Privates oder in dem Fall Intimes erzählen. Wie kann man aber die richtige Balance finden zwischen Offenheit und Privatsphäre? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Psychologin Denise Ginsburg gesprochen und sie gefragt, wie viel sie denn mit der Öffentlichkeit teilt.
Ja, erstmal die Geschichte finde ich sehr, sehr spannend und lustig. Also ich finde, es kommt total auf den Kontext an. Ne? Öffentlichkeit, gerade da, wo du das jetzt schon ansprichst, so nach außen hin, würde ich sagen, da bin ich eher privat. Natürlich bei sehr engen, guten Freunden, da teile ich auch dann mal persönlichere Sachen mit, ne? Probleme oder was mich gerade so beschäftigt.
Also im Gespräch jetzt?
Genau, im Gespräch.
Und jetzt so sozial medial, also bist du bei Insta, bist du bei Twitter und wenn ja, was teilst du dann da?
Ja, klar bin ich bei den sozialen Medien auch, aber auch da versuche ich so ein bisschen aufzupassen, weil ich finde, das kann schnell irgendwie so aus den Fugen geraten, ne? Dass man zu viel mitteilt. Das kriegt man ja auch irgendwie mit, dass ich teilweise Posts lese von völlig fremden Leuten, wie ich denke, wow, was ich jetzt irgendwie über diese Person alles weiß, das ist teilweise auch echt gefährlich, finde ich. Nee, da würde ich auch sagen, da bin ich sicherlich aber auch berufsbedingt natürlich ein bisschen vorsichtiger, privater, weil ich einfach auch weiß, was man mit solchen Informationen machen kann. Und weil ich auch so ein bisschen die Hintergründe natürlich auch verstehe oder kenne, warum man sowas so exzessiv mitteilen möchte. Ne?
Lass uns an deinem Wissen teilhaben. Warum teilen manche Leute überhaupt und manche auch zu viel Details aus ihrem Leben?
Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe und da muss man natürlich immer unterscheiden. Ne? Das, was ich ganz häufig so mitbekomme, ist, dass einfach Menschen so einen ganz starken Wunsch haben, schnell in sehr persönliche, enge Beziehungen zu kommen, vielleicht neue Freundschaften zu knüpfen und dann einfach glauben, wenn ich sehr viel Privates oder Persönliches mitteile, dann schafft es irgendwie Nähe und dann mag man mich. Ja, dann kann es auch sein, dass Leute irgendwie, die vielleicht auch was Schwieriges erlebt haben, ein Stück Trost erleben wollen, so ein bisschen Beifall, gerade in den sozialen Medien, was du jetzt gesagt hast, auf Facebook, da gibt es ja besonders viele Likes oder auch Kommentare, wenn jemand irgendwie was ganz Schwieriges erlebt hat, dann schreiben die anderen ja nochmal, oh Mensch, sowas Krasses, du schaffst es, tschakka so, ne? Und manchmal ist es auch so, dass man, das ist aber dann mehr, also weniger die sozialen Medien, sondern in so persönlichen Kontakten, da arbeite ich auch viel mit den Leuten mit. Das sind so Menschen, die Angst haben in sozialen Situationen, dass die irgendwie komisch rüberkommen könnten, dass die einfach Ängste haben, als unsicher oder ängstlich enttarnt zu werden. Und die versuchen das zu überspielen, indem die sich dann besonders lässig und offen und entspannt geben und dann irgendwie gar nicht mehr richtig mitbekommen, dass die jetzt in so einen richtigen Rederausch kommen und die reden sich dann wirklich so um Kopf und Kragen. Und das könnte so mit deiner Bekannten da, weißt du, vielleicht passiert sein, dass die überhaupt nicht mitbekommen hat, Dammeres.
Der Punkt ist, dass ich sie eigentlich jetzt auch nicht nochmal fragen möchte, weil ich ganz froh war, dass das Gespräch an dem Punkt vorbei war.
Genau. Und das ist, das andere. Oder noch ein Grund ist, dass manche Menschen tatsächlich auch nicht gelernt haben, wo Grenzen sind. Also die haben einfach, die sind nicht sensibel genug, darauf zu achten, dass das jetzt too much ist und vergraulen dann, indem sie so viel Privates, Persönliches mitteilen, vergraulen die eigentlich so ihr Gegenüber oder diese Gesprächskontakte. Und irgendwann quatschen die dann völlig unbekannte Leute schon zu mit ihren privaten Details, weil die einfach keine Zuhörer mehr bekommen. Die Leute weichen denen so ein bisschen aus. Na, das können so die Gründe sein.
Ja, also wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, ist es vor allem eine Frage der Erziehung, ob man, inwieweit man sich öffnet und weniger eine der Prädisposition, also der sozusagen, wie man ist.
Na, wie man ist oder wie man wird, ist ja eine Frage, ein bisschen der Erziehung oder welche Modelle wir so haben. Ne? Also als Kinder erstmal lernen wir ja von unseren Eltern, wir lernen von unseren Freunden, unserem sozialen Miteinander und versuchen zu gucken, was kommt gut an. Und jetzt heutzutage ist es so, dass die Menschen oder die Jugendlichen oder Kinder ja weniger Zeit mit ihren Familien verbringen und mehr mit anderen Peers. Und da sind so soziale Medien, Influencer, das sind ja jetzt alles gerade so wichtige auch Rückmeldungen für uns. Und da herrscht die Devise, teil möglichst viel und möglichst krass und dann kriegst du möglichst viel Feedback. Und zwar Gutes, ne? Und wir haben gar nicht mehr so das Korrektiv unserer Familien oder vielleicht auch der Eltern, die sich Zeit nehmen und auch sagen, du, pass mal auf, hör mal zu oder darüber spricht man eher nicht. Das fehlt dann ja einfach auch.
Aber ich meine, am Ende sind an den anderen Endgeräten, an den anderen Handys und Computern ja auch Menschen. Ich meine, und das Lob oder das Feedback kommt ja nicht von irgendeiner künstlichen Intelligenz, sondern kommt ja von Menschen wie du und ich. Warum sollte dieses Feedback denn dann irgendwie so kritisch bewertet werden?
Ja, aber die meisten, die sich ja eher, also die sich äußern jetzt auf, also wenn du irgendeine persönliche Information preisgibst, dann gibt es Leute, denen gefällt das, die teilen das eher mit und Leute, die das eher kalt lässt oder die ein bisschen genervt davon sind, die kommentieren das einfach gar nicht. Ne? Oder sie kommentieren es dann besonders stark, dann entbrennt aber auch wieder ein Battle und das, was dann passiert ist, dass du irgendwie mitbekommst, oh wow, ich kriege hier wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich auch ein Grundbedürfnis, das haben wir alle Menschen gern, dass wir gerne wichtig sind und viel Aufmerksamkeit bekommen wollen. Ne? Und wenn wir merken, das funktioniert so, dann beflügelt uns das, irgendwann noch mehr zu posten, noch mehr mitzuteilen, noch mehr uns in den Mittelpunkt vielleicht aufzustellen, um so ein Stück diesen Selbstwertboost zu bekommen.
Aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis als Psychologin und Psychotherapeutin, kannst du sagen, es gibt da Unterschiede bei Frauen und Männern, was dieses Oversharing angeht?
Ja, ich würde schon sagen, dass Frauen tendenziell stärker betroffen sind, wenn es so um Oversharing von so Ereignissen geht, also wirklich Erlebnissen, ne? So wie du es geschildert hast auch eingangs. Und bei Männern, finde ich, ist es mehr noch so ein Kräftemessen. Da bleibt es noch so ein bisschen auf der sichtbaren Ebene. Also da gehst du dann doch noch mal mehr ins Fitnessstudio oder in die Muckibude und zeigst so, was du hast oder redest halt über dein Auto, deine finanziellen irgendwie Errungenschaften. Und Frauen teilen aber doch noch mehr Privates, Intimes mit, über Partnerschaften, da Probleme, eben Geburten, was weiß ich, so.
Menschen wie Luisa, ob sie jetzt im Rollstuhl sitzen oder nicht, die von anderen irgendwie angequatscht werden und dann in so eine Situation gebracht werden, zu so einer Art Oversharing, was sollten die denn tun, um mit so einer Situation irgendwie klarzukommen?
Also das ist erstmal eine schwierige Situation, wenn man quasi gezwungen wird irgendwie oder wenn man das Gefühl hat, jetzt stellt mir da jemand eine indiskrete Frage und ich muss damit jetzt irgendwie umgehen. So. Erstmal finde ich, ist das Wichtigste, dass man für sich die eigene Position klärt. Also was möchte ich mitteilen und was nicht. Ne? Und dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, auch mit diesen Fragen umzugehen. Das kann sein, dass man erstmal eine recht vage Antwort gibt oder dass man humorvoll antwortet, also dass man so ein bisschen schlagfertig ist, wenn das zu einem passt. Oder auch eine klare Grenze einfach aufzeigt, wenn man echt sagt, Entschuldigung, aber das geht sie nichts an oder das geht dich nichts an, das ist mir zu persönlich. Und ich glaube, dass jeder natürlich für sich so gucken muss, was ist die richtige Strategie, was passt zu mir. Aber auch, dass das so ein bisschen abhängig gemacht wird, denke ich, so vom Gegenüber, der fragt. Ne? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, so jetzt in dem Fall von Luisa, wenn du das sagst, vielleicht ist das jemand, der einfach sehr ungeschickt ist und einfach die Frage stellt, dann kann man das eher auf so eine humorvolle Art so ein bisschen abwiegeln. Aber vielleicht kommt ja auch die Frage irgendwie aus einer Sorge vom Gegenüber, dass jemand einfach da indiskret wird. Und dann kann man diese Sorge ja auch anerkennen und sagen, du, das ist lieb, dass du fragst, aber irgendwie möchte ich da jetzt gerade nichts zu sagen.
Na, ich glaube, das Problem liegt eher daran, dass es so gehäuft auftritt und sozusagen das Einzige und Erste oft ist, was Luisa dann eben in dem Moment gefragt wird, weil es eben aus gelernter Sicht das Erste ist, was Menschen auffällt. Die sitzt im Rollstuhl. Man könnte sie auch fragen, warum ist deine Brille rot? So, warum hast du dich für eine rote Brille entschieden? So.
Ja, das stimmt.
Aber das machen die wenigsten. Jetzt hast du gerade gesagt, Grenzen setzen, über was man sprechen will und was nicht. Wo sind denn bei dir die Grenzen?
Also ich finde dann, wenn es eben schon so um Familie geht, wenn es um Finanzielles geht, aber auch wenn es um ja, so eigene persönliche Probleme geht, dann überlege ich mir schon zweimal, mit wem ich das teile und wie detailliert ich das mitteilen würde. Ne? Also meine beste Freundin weiß natürlich mehr als jetzt irgendwie die Kollegen auf der Arbeit, beziehungsweise da würde ich auch nochmal gucken, was und wie ich das mitteile. Und Fremde jetzt also an der Bushaltestelle, selbst wenn mich da jemand anquatschen würde, ja, dann würde ich da nochmal ganz genau gucken, wie vage ich bin. Ne? Also das, was ich oft erlebe, ist, dass man wird hier häufig gefragt, und was arbeitest du so? Jetzt, wenn ich gerade dran denke, in der Schule oder im Kindergarten, wenn ich meine Kinder irgendwie abhole. Und dann versuche ich da auch ein bisschen vage zu bleiben, weil das lädt auch gerne die Leute ein, sich bei mir dann so ein bisschen abzuladen oder ihre Probleme ganz schnell zu erzählen. Ich denke, das bringt aber dann der Beruf mit, wenn ich mich da oute, was ich mache.
Sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Denise Ginsburg. Und ihr, wie haltet ihr es eigentlich mit dem Teilen eures Lebens? Eher viel oder eher wenig? Over oder eher undersharing? Könnt ihr uns ja mal schreiben per Mail an mail@deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp an 0160 91 36 08 52. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.